Heute lese ich einen Ostertext vor, den man Ostern gar nicht so oft vorliest, der mir aber doch enorm gut gefallen hat. Und zwar 1. Korinther 15, Vers 3 bis 21. Und ich lese den einfach mal in einem Stück vor. Es gibt ja nichts Schöneres, als mal die Bibel so im Zusammenhang zu lesen. Und das werden wir jetzt einfach mal tun. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den zwölf Jüngern. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letzten von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht, nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Ob nun ich verkündige oder die anderen, das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes entlarvt, weil wir im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben. Er hat Christus auferweckt. Er hat ihn eben nicht auferweckt, wenn Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als er der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Also ich finde diesen Text ungeheuerlich, weil Paulus dermaßen dick aufträgt und sich seiner Sache so enorm sicher ist. Das hat schon was für sich, so wenn man das so liest. Also da steckt schon so eine gewisse juristische Wucht drin in diesem Text. Also Paulus argumentiert in Vers 3 bis 9 wie im Prinzip wie ein Detektiv. Ja? Die Schriften und mindestens 500 Zeugen bestätigen die Auferstehung Jesu. Also für Paulus ist die Auferstehung eine Tatsache, an der er vollständig den Sinn des christlichen Glaubens festmacht, wie wir in den nächsten Versen lernen, wo Paulus sagt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist Jesus auch nicht von den Toten auferstanden und dann ist unser Glaube sinnlos. Unsere Sünden bleiben unvergeben und wir sind erbärmlicher dran als die Menschen, die nicht an Jesu Auferstehung glauben. Also wenn Jesus nicht auferstanden ist, bleibt unser Glaube diesseits bezogen und damit ohne Hoffnung. Dieser Abschnitt aus dem Korintherbrief ermutigt den Leser geradezu, die Faktenlage der Auferstehung Jesu zu prüfen. Blinder Glaube ist hier absolut fehl am Platz. Also Paulus ist knallhart. Ohne eine echte historische Auferstehung Jesu ist der christliche Glaube ein erbärmlicher Selbstbetrug. Punkt, zack, aus. Das muss man erstmal schlucken, so, ja. Und das ist unter den Weltreligionen in meinen Augen auch ziemlich einzigartig, dass man sozusagen dazu ermutigt, die historischen Fakten zu überprüfen und Paulus sich da komplett drauf verlässt, auf die Zeugenberichte, die er so mitbekommen hat. Ja. Und natürlich ist Paulus ja dem Herrn Jesus auch selbst begegnet, in der Geschichte, wo er vom Pferd gefallen ist vor Schreck und vom Saulus zum Paulus wurde. Wir werden uns heute ein bisschen mit der Verlässlichkeit des biblischen Zeugnisses über die Auferstehung Jesu beschäftigen und ebenso werden wir uns die Frage stellen, ob es intellektuell aufrichtig ist, zum Beispiel auch so als Naturwissenschaftler, die meisten von euch wissen ja, dass ich Physiker von Beruf ist, ob es intellektuell aufrichtig ist, als Naturwissenschaftler Wunder für möglich zu halten. Und ich muss vielleicht noch kurz ausholen, wie ich zu diesem Bibeltext überhaupt gekommen bin. Also Jörg hat mich vor 2 Wochen ungefähr gefragt, ob ich ihn am Ostermontag vertreten kann. Und ich stecke im Moment ziemlich im Stress mit 2 kleinen Kindern und beruflich viel zu tun. Und das neue Haus muss auch saniert werden, also das alte Haus, in das wir bald einziehen wollen. Und ich habe das halt immer so vor mich hergeschoben und der Stress wird immer größer. Und ich dachte so, nein, ich habe keinen Plan, worüber ich jetzt Ostern predigen soll, gescheit. Also ich wollte ja jetzt keine Predigt halten, wie man sie Ostern immer zu hören bekommt. Und dann habe ich so gebetet und war irgendwie ein bisschen angeschlagen. Die Kinder waren krank und wenig Schlaf. Und ich dachte so, nein, ich bin gereizt und behandle meine Frau schlecht, wenn ich gereizt bin. Und ich bin einfach unwürdig hier. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und ihr wisst ja, was man dann so tut. Man guckt erstmal bei Facebook rein. Und um meinen Frust mich so ein bisschen zu zerstreuen. So, ja. Und ein Freund von mir, der Religionsphilosophie studiert, der hat zum Karfreitag ihr seht, ich habe mich sehr spät vorbereitet, ja. Der hat zu Karfreitag eine total tolle wissenschaftliche Veröffentlichung gepostet. Und zwar erschien die im Journal for the Study of the Historical Jesus. Ja. Ich wusste gar nicht als Physiker, dass es so ein Journal gibt. Also peer-reviewed mit einem Schickimicki, wie sich das gehört. Aber so ein Journal gibt es. Also die beschäftigen sich nur mit der Person des historischen Jesus. Und das Paper heißt Resurrection Research from 1975 to Present, What are Critical Scholars Saying? Also zu Deutsch, Auferstehungsforschung von 1975 bis heute, was sagen kritische Wissenschaftler? Und das hat mich irgendwie gleich gepackt und ich habe mir das Paper runtergeladen und es mir durchgelesen. Und danach war ich mir sicher, also das wird die Grundlage meiner Predigt, ja, das fand ich so toll. Das Paper ist von Gary Habermas, das ist ein recht bekannter Theologe und der hat folgende Sachen zusammengetragen in diesem Paper, die werde ich jetzt mal ganz kurz so wiedergeben. Also es gab seit 1975 über 1400 Publikationen über die Geburt, Kreuzigung und Auferstehung Jesu, was ich total unglaublich finde, so als Physiker. Genau. 3 von 4 Theologen, Historikern oder Philosophen, die diese Publikationen geschrieben haben, aus Europa, England und Nordamerika, glauben an die Auferstehung Jesu in körperlicher und oder geistlicher Form. Das hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass das so viele sind. Eine deutliche Mehrheit von Theologen und Historikern verwirft naturalistische Theorien über die Auferstehung Jesu. Naturalistisch bedeutet so viel wie, er war gar nicht tot, die Jünger hatten Halluzinationen, solche Sachen. Das wird von den meisten Theologen und Historikern verworfen. Eine deutliche Mehrheit der Theologen und Historiker glaubt, dass bei den frühen christlichen Lehrern die Auferstehung ein ganz wesentlicher Punkt der christlichen Lehre war. Also ob die jetzt extrem historisch, kritisch, skeptisch waren oder auch nicht, das war irgendwie allen klar. Die Auferstehung ist so der Dreh- und Angelpunkt der christlichen Lehre. Selbst skeptische Theologen und Historiker sehen 1. Korinther 15, das, was ich gerade vorgelesen habe, als die verlässlichste und vor allem älteste Stelle über die Auferstehung Jesu an. Ich dachte früher mal, dass das irgendwie die Evangelien waren, aber anscheinend stimmt das nicht so ganz. Also diese Bibelstelle gilt nämlich relativ einstimmig anerkannt als Wiedergabe eines Berichts, den Paulus nur wenige Jahre nach seiner Bekehrung von Petrus und Jakobus erhalten hat. Das muss also wenige Jahre nach Jesu Tod passiert sein. Und für eine Legendenbildung ist dieser Zeitraum auch viel zu kurz, so nebenbei bemerkt. Aber wenn wir diese Bibelstelle durchlesen, so wie wir es jetzt gerade eben getan haben, dann haben wir es mit der Wiedergabe eines der ersten Zeugnisse über die Auferstehung Jesu zu tun. Und das glauben auch Theologen, die nicht an Gott glauben. So etwas gibt es ja. Ja, also das fand ich total verblüffend, das mal so zu lesen. Skeptische wie konservative Theologen und Historiker sind sich relativ einig darüber, dass die Auferstehung Jesu eine gewaltige Rolle für die christliche Ethik spielt. Nämlich, dass die Umgestaltung der Welt durch das Wunder der Auferstehung bereits begonnen hat und wir entsprechend unserem Glauben leben sollen. Als Umgestalter dieser Welt in Frieden und Gerechtigkeit. Der ziemlich bekannte Theologe Norbert Thomas Wright sagte, Ostern ist der Anfang von Gottes neuer Welt. Und da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Da dachte ich so, Mann, ich habe noch nie so ein auferbauendes Paper gelesen. Also ich lese ja viele Paper, bin ja Physiker von Beruf, aber das hat mich wirklich sehr auferbaut. Und dieser Satz hat mich irgendwie so aus meinem Alltagsfrust rausgerissen und getröstet. Und ich konnte mich mit meiner ebenfalls müden Frau darüber unterhalten und freuen, dass Gott in dieser harten und trostlosen Welt mit Ostern einen Neuanfang gemacht hat, dass Gottes neue Welt schon begonnen hat. Also im Alltag kann man das sagen, die Auferstehung Jesu ist der Anfang von Gottes neuer Welt. Im Leid kann man das sagen, im Sterben, wenn ihr in irgendwelchen Problemen steckt. Ja, Gott hat den Neuanfang schon gemacht und wir haben eine große Chance, davon was mitzubekommen. Und das steht in einem akademischen Paper, dachte ich so, so muss das sein, ja. Genau, also wenn ihr von der Predigt heute irgendwas mit nach Hause nehmt, und die Auferstehung Jesu ist der Anfang von Gottes neuer Welt. Das ist die Kernaussage von Ostern. Amen. Also ich komme aus einer ostfriesisch-charismatischen Brüdergemeinde. Da macht man das manchmal so, ne? Also fast alle Theologen sind sich darüber einig, dass die Jünger Jesu sich absolut sicher waren, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und insbesondere, dass Jesus einige von ihnen nach seiner Auferstehung begegnet ist. Der führende Neutestamentler James Donne sagt, es besteht praktisch kein Zweifel daran, dass die historischen Wurzeln des Christentums in visionären Erfahrungen der ersten Christen liegen, welche diese Erfahrungen als Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus beschreiben. Der Atheist und Religionswissenschaftler Bart Ehrman schreibt, dass der noch junge Glaube an die Auferstehung Jesu der historische Ursprung des christlichen Glaubens ist. Also als Zwischenfazit, der historische und theologische Befund über die Glaubwürdigkeit der Berichte über die Auferstehung Jesu ist überraschend positiv. Das hätte ich gar nicht gedacht. Selbst unter relativ kritischen Althistorikern und Theologen. Ich kann auch gerne, also wenn ihr noch Fragen habt und dieses Paper mal selber lesen wollt, dann kann ich euch auch ein paar Links im Prinzip mal dazu schicken. Das kann man nämlich frei runterladen. Nun ist es aber so, dass viele Leute der Meinung sind, dass Wunder sozusagen eine Verletzung von Naturgesetzen darstellen und Naturgesetze ja etwas sind, was man durch Wiederholen des Experiments so wieder und wieder zeigen konnte, dass sie verlässlich sind und dass dann bei Wundern es wahrscheinlicher ist, dass falsch berichtet wurde oder das Wunder in Wirklichkeit gar nicht passiert ist oder es eine naturalistische Erklärung gibt. Gerade so im neuen Atheismus ist diese Sichtweise relativ verbreitet, aber sie ist im Prinzip auch ein alter Hut. Die wurde nämlich von dem schottischen Philosophen David Hume im 18. Jahrhundert schon formuliert. Und der sagte so in etwa, Naturgesetze sind deswegen vertrauenswürdig, weil sie sich durch Wiederholung des Experiments stets mit dem gleichen Ergebnis prüfen lassen. Mit dem Wunder der Auferstehung Jesu wäre das ja zum Beispiel nicht so, weil das kann man nicht wiederholen. Ja? Und nach der Meinung von David Hume legt das so stets den Verdacht nahe, dass die Wunderzeugen Opfer einer Selbsttäuschung oder einer Sinnestäuschung waren oder vielleicht sogar gelogen haben. Das ist ein Einwand, den man sehr oft hört, so gerade im neuen Atheismus, wenn es darum geht, dass Gott auch heute noch wirkt. Und seine größte Wirkung war ohne Frage die Auferstehung Jesu. Was gerne verschwiegen wird, ist die Tatsache, dass von Anfang an Theologen und Philosophen sich mit David Hume in den Ring begeben haben und mit ihm diskutiert haben und sich sehr viele Gedanken zu diesem Vorwurf gemacht haben. Zum Beispiel einer hieß Paley und der hat da sehr viel drüber geschrieben. Und ich werde in Kürze darauf eingehen, was die gängigsten Entgegnungen waren zu dieser Aussage von David Hume in Bezug auf die Auferstehung Jesu. Und da werde ich auch den Gang ein bisschen runterfahren, weil das anspruchsvoll ist und man ein bisschen mitdenken muss. Also ich setze heute darauf, dass ihr so ein bisschen mitdenkt. Vielleicht auch mitschreibt. Predigt kann man sich ja später auch noch runterladen. Das Erste, was man Hume vorwerfen kann, ist, dass er einen Kategorienfehler begeht. Das heißt, er wirft Sachen zusammen, die eigentlich gar nicht so richtig zusammengehören. Naturwissenschaften können Gesetzmäßigkeiten nur anhand von wiederholbaren Experimenten ableiten. Wenn sich ein Vorgang nicht wiederholen lässt, können Naturwissenschaften einfach keine Aussage darüber treffen, ob der Vorgang wirklich passiert ist. Also fehlende Wiederholbarkeit ist nie ein Beweis dafür, dass etwas nicht passiert ist. Ja? Wenn ich einen Stapel Karten fallen lasse und jemand behauptet, also wenn du das nicht wiederholen kannst, dann ist das nicht passiert, kann man natürlich so nicht wiederholen, weil die Karten mit Sicherheit irgendwie anders fallen werden, dann ist das natürlich noch kein Beweis dafür, dass ich die Karten nicht abfallen lasse. Ja? Das heißt, zu nicht wiederholbaren Vorgängen kann Naturwissenschaften prinzipiell nicht so direkt was sagen. Das nächste Problem steckt schon in Humes Aussage, dass sich Naturgesetze durch Wiederholung des Experiments stets mit dem gleichen Ergebnis prüfen lassen. Das wäre im Prinzip nur wahr, wenn man den Ausgang aller Experimente in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennen würde. Also der berühmte Philosoph Bertrand Russell, der hat das mit dem Russellschen Truthahn beschrieben. Und zwar geht es da um eine Geschichte, dass ein Truthahn jeden Tag gefüttert und gemästet wird. Und er leitet daraus ab, dass das ewig so gehen wird. Aber Weihnachten wird dann seiner Existenz ein plötzliches Ende gesetzt. Und Bertrand Russell, nicht zu verwechseln mit Kurt Russell, ja. Bertrand Russell hat damit halt zeigen wollen, dass man keine Verlässlichkeit ableiten kann aus der Erfahrung. Ja? Erfahrungen sind keine Garantie dafür, dass sich ein Experiment immer mit dem gleichen Ergebnis wiederholen lässt. Das Problem ist auch, dieser Satz durch Wiederholung des Experiments stets mit dem gleichen Ergebnis enthält implizit schon die Aussage, dass immer dasselbe herauskommt. Aber das bedeutet auch, dass von vornherein eigentlich Wunder als unmöglich angenommen werden. Und hier erliegt Hume einem Zirkelschluss. Ja? Also wenn ich in meinem Satz sage, ich glaube an die Gleichförmigkeit des Experiments, also dass durch Wiederholung des Experiments immer das Gleiche rauskommt, schließe ich ja eigentlich schon aus, dass vielleicht auch mal was anderes rauskommen könnte. Und da steckt dann ja eigentlich die Aussage drin, eigentlich gibt es Wunder gar nicht. Aber damit erliegt Hume einem Zirkelschluss, weil man nicht etwas als wahr annehmen kann, um zu zeigen, dass etwas wahr ist. Ja, da muss man mal einen Moment drüber nachdenken. Genau. David Hume meinte etwas versöhnlich, es sei nur dann vernünftig, an Wunder zu glauben, wenn die Vertrauenswürdigkeit des Zeugen größer ist als die Wahrscheinlichkeit des bezeugten Ereignisses. Die Wunderberichte der Bibel tat er als Zeugnis einfacher, ungebildeter Leute ab. Aber auch das ist nicht ganz richtig. Erstens braucht man kein Physikdiplom, um zu erkennen, ob ein Mensch tot oder lebendig ist. Und zweitens war Paulus ein hochgebildeter Theologe in Bezug auf den Text, den wir gerade gelesen haben. Der heute behandelte Text wurde von einem Menschen verfasst, der sich furchtlos Diskussionen mit griechischen Philosophen lieferte, wie es in der Apostelgeschichte steht. Und Lukas, der Autor des Evangeliums und der Apostelgeschichte, war ein Arzt. Über ihn schrieb der berühmte Archäologe Sir William Mitchell Ramsay: Lukas ist ein Historiker ersten Ranges. Nicht nur seine faktischen Aussagen sind verbürgt, er besitzt eine echte historische Gesinnung. Dieser Autor sollte zu den allergrößten Historikern gerechnet werden. Wenn Lukas also von Totenauferweckung sprach, dann als Mediziner, somit erfüllt das Zeugnis der neutestamentlichen Schriften auch David Humes strenge Standards in Bezug auf ihre Glaubwürdigkeit. Und einen letzten Punkt noch: Ob die biblischen Berichte über Wunder glaubhaft sind, steht und fällt mit der Frage, ob es Gott überhaupt gibt. Denn wenn es ihn gibt, ist per Definition eines seiner Wesensmerkmale seine Allmacht. Das heißt, er kann auch Dinge tun, die nicht im Rahmen von Naturgesetzen stattfinden. Wenn er das nicht könnte, wäre er nicht allmächtig und damit nicht Gott. Solange es also keinen funktionierenden Gottesgegenbeweis gibt, können wir eigentlich ganz entspannt Wunder für möglich halten. Ich habe mir mal das Buch über Gottesbeweise gekauft, was im Brommann Verlag erscheint. Das ist so ein Verlag für Philosophen. Und das Buch ist so dick wie mein Unterarm. Und die letzte Auflage ist von 2014. Also wenn euch Leute erzählen, so, ja, aber das Thema ist doch schon alles gesagt, könnt ihr sagen, nein, ist nicht so. Da wird immer noch fleißig drüber diskutiert. Und eine endgültige Lösung gibt es noch nicht. Es gibt einen Gottesbeweis von Kurt Gödel, der als gelungen gilt, wurde mit Supercomputer nachgerechnet, ja, kaum zu glauben, aber wahr. Aber bekehren tut sich deswegen trotzdem keiner, so mal ganz am Rand bemerkt, ja. Also die Lage ist nicht schlecht, auch in Bezug auf die Gottesbeweise. Und der funktionierende Gottesgegenbeweis lässt nach wie vor auf sich warten. Also können wir ganz entspannt Wunder für möglich halten. Also ich hoffe, dass ich heute anhand des Textes in 1. Korinther 15 zeigen konnte, dass Paulus das Kernstück des christlichen Glaubens, den Tod und die Auferstehung Jesu, auf eine historisch und logisch schlüssige Basis stellt. Der Text zeugt von intellektueller Aufrichtigkeit, von einem wachen, denkenden und keinesfalls blinden Glauben. Wir stehen auf sehr gutem historischen Grund, wenn wir an die Auferstehung Jesu glauben. Das ist so ein bisschen das Fazit meiner Predigt heute. Und der heutige Text will uns Mut machen, die Ärmel hochzukrempeln und uns auf den Weg der Nachfolge zu begeben, mit dem sicheren Wissen, dass Ostern der Anfang der neuen Welt Gottes ist. Wir sollten uns jeden Tag daran erinnern. Amen.